Mein heutiger Gast ist Reiseveranstalter Ergül Altinova, CEO und Gründer von EMU Exclusive Travel mit Sitz in Heilbronn. Einst als Nischenanbieter für Trainingsreisen gestartet, kümmern sich heute mehr als 30 Mitarbeiter darum, unter der Marke Golf Extra Golfbegeisterte in den Urlaub zu schicken. In dieser Episode von Clubhouse Talks wollen wir über seinen Werdegang, berühmte Golfplätze und das Reiseverhalten der Deutschen sprechen.
Clubhouse Talks mit Timo Schlitz. Hintergründe, Zahlen, Geschäftsmodelle von echten Golfinsidern.
Ergül Altinova, 52 Jahre jung, ist Unternehmer, Reisespezialist und dazu noch Golflehrer. Von der Confederation of Professional Golf wurde er 2020 mit dem Five-Star Award als herausragender Botschafter des Golfsports ausgezeichnet. Hallo Ergül, freut mich, dass du dabei bist. Wie kam denn deine Begeisterung für den Golfsport zustande? Nimm uns mal mit.
Hallo Timo, vielen Dank für die Möglichkeit, an deinem Broadcast teilzunehmen. Ich freue mich drauf. Ja, es liegt in der Zwischenzeit fast 40 Jahre zurück. Ich bin groß geworden und aufgewachsen im Heidelberger Raum. Da gibt es einen Golfclub Wiesloch-Honnerter Hof. Und mit dem Golfsport kam ich eigentlich als Jugendlicher in Berührung, indem ich zuerst Golfbälle gesammelt habe, die verschlagen wurden. Das soll ab und zu mal bei den Golfern vorkommen. Die habe ich dann auch weiterverkauft an die Golfer illegalerweise. Das war natürlich nicht im Sinne des Golflehrers und des Broschurbesitzers. So waren die ersten Berührungen. Dann hat mich der Golflehrer mal gefragt, Heinz Rübmann, ein toller Mensch, ob ich nicht ihm helfen will. Und so bin ich überhaupt dazu gekommen, dann habe ich ein bisschen ausgeholfen auf der Range, bis ich dann irgendwann selber den Schläger in die Hand genommen habe und die Begeisterung für diese Sportart 87, 88 entdeckt habe.
Und das heißt, du warst Jugendlicher und dann hast du erstmal mit dem Golf begonnen. Und das hat
Korrekt,
dann am
genau.
Ende in eine Teaching-Pro-Ausbildung gemündet. Also du bist Golflehrer?
So ist es. Ich habe 2, 3 Jahre im Golfclub Wiesloch-Honnerter Hof gespielt und relativ schnell ging das da für mich mit dem Handicap runter und war dann innerhalb von 2 Jahren einstellig. Und eigentlich war meine Vision, also eher Richtung Maschinenbau zu gehen oder zu studieren, weil wir da damals von der Heidelberger Druckmaschinen geprägt waren in der Region. Bis ein Freund von mir gesagt hat, Mensch, du bist doch wie ein Wahnsinniger. Ich habe meine ganzen Schulferien auf dem Golfplatz verbracht, 6 Wochen lang, wenn andere Jugendliche in meinem Alter im Schwimmbad waren. Und daraufhin hat er mir angeregt, doch irgendwas mit Golf zu machen. Und dann habe ich 1991 im Golfclub Glashofen-Neusers, das ist auch hier in Baden-Württemberg, meine Lehre als Golflehrer angefangen.
Wie bist du dann in der Reisebranche gelandet?
Das war eigentlich auch relativ einfach oder hat sich ergeben aus dem ganz einfachen Grund, weil damals gab es hier so keine Indoor-Golf-Möglichkeiten und all diese Sachen. Und die Saison war immer wetterbedingt auf 7, 8 Monate eingeschränkt, insbesondere in dem Golfclub, wo ich war, der bei 450 Meter hoch war. Und ich habe relativ schnell mit 1993 mit Golfreisen angefangen und meine ersten Golfreisen mit Schülern und Kunden angetreten. Und das wurde mit den Jahren, so nach 10, 12 Jahren, sehr, sehr erfolgreich, bis ich dann 2005 parallel zu meiner Golfschule Pro Shop und Range, was ich da als Head Pro geleitet habe, ein kleines Reiseunternehmen gegründet habe, weil einfach in dem vor 20 Jahren keiner gab, der richtig die Belange und Bedürfnisse von den Golfern verstanden hat. Und eher aus der Not bin ich in die Reisebranche reingekommen. Also gar nicht irgendwie, dass ich eine große Vision hatte, sondern ich habe keinen Veranstalter gefunden und kein Büro, was so meinen Bedürfnissen und den Bedürfnissen der Golfer oder meiner Kunden gerecht wurde. Und dementsprechend habe ich meine eigene Firma gegründet, vor 20 Jahren.
Ja, spannend. Die klassische Gründergeschichte eigentlich, aus der Not die Tugend machen. Kannst du dein Unternehmen uns kurz vorstellen, was ihr genau macht? Du hast ja mittlerweile 3 Marken unter dem Dach. Also es ist relativ groß geworden. Ich glaube, über 30 Angestellte.
In der Tat, wir sind jetzt 20 Jahre im Markt. Wenn ich vor 20 Jahren so zurückblicke, war die Vision ein Stück weit, haben wir uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen das Private Banking der Golfbranche werden. Warum dieser Ausdruck? Weil ich meine Freunde im Golflehrer, Freunde angerufen habe. Ich habe gesagt, wir werden nur 30 Golflehrer betreuen mit ihren Golfreisen. Und so war es in der Tat auch. Es gab bei uns im ersten Jahr so eine kleine Warteliste, in der wir gesagt haben, wir nehmen niemand auf, sondern die Qualität steht über allem. Wir haben dann aber auch neben dem klassischen Golflehrerreisen, womit wir angefangen haben, relativ schnell sind auch die Kunden auf uns zugekommen und haben gesagt, Mensch, wir möchten auch mal unsere individuellen Reise von euch angeboten bekommen. Das haben wir dann auch gemacht. Also somit ist im Grunde die Marke Golf Extra entstanden. Und Und diese Firma ist relativ dynamisch immer wieder gewachsen, dass auch diese Kunden gesagt haben, ich mache meine Golfreisen bei dir, aber würdest du auch uns Malediven oder Seychellen oder eine schöne Kreuzfahrt buchen oder würdest du uns mal bitte eine Kulturreise machen? Und daraufhin haben wir dann eine zweite Marke gegründet, auch eher von den Kundenseite getrieben. Das heißt Tom's Private Travel, das ist unsere Reisemanufaktur. Da wird ganz individuell wirklich auf dem ganz hohen Niveau Reisen ohne Golf organisiert. Im Großen und Ganzen haben auch diese Kunden uns wiederum zu unserer Marke Beside. Das ist ein Incentive- und Event-Agentur und alles ist unter einem Dach, also ein Unternehmen, drei starke Marken. Wir sind jetzt im Oktober mit 350 Leuten in Mallorca und da übernehmen wir die gesamte Verantwortung der Veranstaltung, wirklich die Technik, die Musik, den Transfer, den Flug, das ganze Tagungsablauf und Programm und Technik. Und es ist alle drei Marken, wenn man uns ein bisschen mit uns auseinandersetzt, ist es im Grunde alles im Fünf-Sterne-Bereich und alles im extrem hochwertigen und ganz, ganz individuell und tailor-made für den Kunden ausgearbeitet und umgesetzt. Wir sitzen hier in Heilbronn und in der Tat sind 32 Mitarbeiter, die hier arbeiten und ganz individuell die Reisewünsche oder die Wünsche unserer Kunden umsetzen.
Wie ist es eigentlich, wenn man sich die Marge anschaut, bei Golfreisen, unterscheidet die sich sehr von klassischen Reiseerlebnissen? Wo steckt am meisten Geld bei so einer Reise drin? Also ist es dann vielleicht der Verkauf des Flugs oder ist es die Buchung der Startzeit?
Gerne. Jeder, der in der Touristik ist, wird mir sofort bestätigen, wenn wir Reisemanufakturen oder Reiseveranstalter den Flug gar nicht buchen müssen, sondern die Kunden direkt buchen, dann hätte ich nichts dagegen. Also die Fluggesellschaften, die Preise, die im Internet kursieren und teilweise auch ohne Gepäck und so, ich habe dieselben Preise. Also die Marge ist gar nicht da und wenn wir die Möglichkeit hätten, die Flüge gar nicht anzumieten, würden wir es sehr, sehr gerne machen. Ich glaube, das Konstrukt oder die Marge bei so Nischenveranstaltern oder so Spezialisten liegt darin, dass wir alles tailor-made nach den Wünschen der Kunden erstellen. Also das heißt, wir buchen für unsere Kunden mit unserem Concierge-Dienst Restaurants in der Destination. Wenn du Hochzeitstag hast, buchen wir für dich ein Restaurant. Wenn du möchtest, buchen wir dir ein Mauritius und Candlelight-Dinner und besorgen dir Musik dazu. Und all diese Dienstleistungen und Service verpacken wir, wo wir sagen, das bekommst du nicht in einem Reisebüro. Und daher kannst du dann im Grunde auch etwas mehr Margen verlangen, aber dafür tust du ja im Grunde auch weitaus mehr, wo der Kunde in der Regel nirgends bekommt, denn definitiv nicht aus seinem Reisebüro, sondern eher von Spezialisten.
Direkt in Bezug auf Golf, wenn du jetzt ein normales Greenfee siehst als Verbraucher, sagen wir mal 100 Euro, was wäre jetzt der Preis, zu dem du das einkaufst? Ich tippe darauf, dass ihr Kontingente einkauft als Reiseveranstalter, oder?
So ist es. Und, also in Destinationen, wo wir sehr, sehr stark sind, also in den letzten Jahren ist ja Costa Navarino extrem durch die Decke gegangen. Obwohl es da vier Golfplätze gibt, brauchst du teilweise deine Vorauskontingente, sonst kriegst du die Kunden nicht unter. Also wenn du jetzt zum Beispiel um den 20. Oktober Tee Times haben möchtest oder überhaupt geschweige denn Zimmer, obwohl die vier Hotels haben, dann wird es schon sehr, sehr schwierig für dieses Jahr in Costa Navarino. Und du musst bei uns einfach mit 15 bis 20% Aufschlag rechnen, was so kalkuliert wird. Mehr ist in der Touristik bedauerlicherweise nicht möglich, aus dem ganz einfachen Grund, weil einfach dieses Geiz ist geil und jeder versucht immer, obwohl es ja der Urlaub etwas Besonderes sein soll, irgendwie irgendwelche Schnäppchen zu machen. Und insofern, das ist es. Wenn du im Grunde 20% wirklich durchgehend erzielen kannst, dann bist du schon vorne dabei.
Okay, deutlich weniger, als ich jetzt angenommen hätte. Costa Navarino, schönes Stichwort, war ich auch schon mehrfach letztes Mal vergangenes Jahr. Ich finde es ein tolles Resort, super Plätze. Wo ich ein bisschen Bauchschmerzen hatte, war insgesamt die Preispolitik. Also es ist wirklich heftig nach oben gegangen. Ich würde mal sagen, so der Tag ist jetzt eher so bei 400, 500 Euro. Ist das die Zukunft der Reisebranche, dass es wirklich auf 5 Sterne plus geht?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde gerne wieder ein bisschen zu meinen Anfängen zurückgehen und da mal ein bisschen ausholen und auch dann wieder den Bogen zu Costa Navarino spannen. Als ich in die Reisebranche eingetreten bin vor 20 Jahren, war der Dienstleistungsgedanke und dieser Servicegedanke und diese Professionalität und dass unser Unternehmen und unsere Kunden immer nur mit VIP-Transfers gefahren werden, so hoch, dass wir uns immer nur im Fünf-Sterne-Segment aufgehoben. Also das heißt, wir haben schon von vornherein ein extremes Bedürfnis gehabt, uns in diesem Fünf-Sterne, Fünf-Sterne-Plus-Segment aufzubewahren. Und unsere Linie sind wir auch in den letzten 20 Jahren immer treu geblieben. Insofern sind meine Erfahrungen, die ich habe, wirklich nur in diesem Fünf-Sterne- und Premium-Segment anzusiedeln. Und in der Tat, in Costa Navarino haben sich in den letzten Jahren die Preise extrem erhöht. Wir dachten, dass die Preise einigermaßen vielleicht stabil bleiben, wenn sie die zwei weiteren Goldplätze mit Olazabal, die sie vor 3 Jahren aufgemacht haben, kommen, dass es ein bisschen entlastet. Und so ist es nicht. Dieses Resort ist einfach ein Fünf-Sterne-Plus-Komplex, sagen wir mal so, weil es ist ja Mandarin Oriental ist dazu gekommen. Das ist einer der bekanntesten Marken. W ist ja wieder ein Brand, nur 200 Zimmer. Und dann hast du noch das Westin und das Romanus. Und da würde ich jedem raten, einfach, dass er sich wirklich bei einem Spezialisten auch da seine Pakete kauft, dass er ganz genau sich Gedanken macht, ob er mehr 5 Runden Golf spielen will oder ob er mehr 4 Runden Golf spielen will. Und wenn du das Paket dann an einer Hand kaufst, dann kommst du am preiswertesten darunter. Für mich ist es vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht, wenn ich mal so ein bisschen den Dezember rausnehme, Entschuldigung, nicht den Dezember, Blödsinn, den August rausnehme, ist es immer noch wert. Und was für Costa Navarino definitiv gilt, ist einfach die Frühbucherei mitzunehmen. Also wenn du rechtzeitig buchst, gibt es teilweise 15 bis 20% Frühbucher auch auf die Pakete. Und dann ist es vom Preis-Leistungs-Verhältnis total gerechtfertigt. Aber, Timo, das ist auch die Wahrheit. Nach Corona haben sich die Top-Produkte zu einer Preisstruktur entwickelt. Da muss ich, obwohl ich wirklich seit eh und je in dieser Branche, in diesem Segment bin, da muss ich auch mich manchmal schütteln. Also Turnberry, wenn du von außen kommst, der will 1100 Pfund haben. Valderrama will 500 Euro für die Runde Golf haben. Und dann brauchst du noch einen Four-Caddy. Also da hat sich schon extrem viel getan, was die Preispolitik in den letzten Jahren und insbesondere nach Corona angeht.
Ja, sehe ich auch so. Welche Regionen und Länder sind denn aktuell besonders gefragt bei dir? Was sind die Destinationen, wo der Dachmarkt hin möchte?
Was wir ganz schnell gemerkt haben nach Corona, Destinationen wie Südafrika und Mauritius waren eh und je ganz, ganz beliebt bei uns Deutschen. Wir sind ja nicht nur hier in Deutschland, sondern ich mache über 30% meines Umsatzes aus der Schweiz heraus, ein bisschen Österreich und ein bisschen Luxemburg. Und nach Corona sind auch die Destinationen wie Südafrika und Mauritius auch sehr, sehr schnell wieder zurückgekommen. Was ich jetzt so das letzte eine Jahr bemerke, Timo, ist ganz stark, Asien ist boomt bei uns extrem. Das kann vielleicht ein Stück weit auch ein bisschen der Preispolitik geschuldet sein, weil du hast da wunderbare in Vietnam, Kambodscha und Thailand erstklassige Golfplätze. Und dass du immer noch, wenn du das auf diesem Niveau verreist, dass du teilweise in Südafrika, dass du teurer dran bist. Und auch da wissen wir, es ist gar nicht so sehr das Landprogramm. Klar haben wir die Fernkurs und auch die Top-Produkte Südafrika, sondern die Fluggesellschaften, also der Druck und die Flüge Richtung Afrika sind teilweise einfach viel teurer, wie wenn du Richtung Asien gehst. Also wenn du um Weihnachten herum einen Flug Business Class Richtung Kapstadt oder Johannesburg angefragt hast, dann lagst du teilweise bei 5.000, 6.000 Euro. Und wenn du eine vierköpfige Familie bist und ab 2 Jahren bist du ein vollwertiger Fluggast für die Fluggesellschaft, dann bist du schon 20, 25.000 Euro weg. Und da stimmt für meiner Meinung nach die Verhältnismäßigkeit einfach nicht mehr. Aber es gibt wenig Fluggesellschaften, die da runterfliegen, wenn du direkt runterfliegen willst. Und da schlagen natürlich die Fluggesellschaften mit ihren Preisen zu. Deswegen ist Asien sehr, sehr stark im Kommen gewesen, so das letzte ein Jahr.
Das ist dann die klassische Fernreise. Wie lange buchen die Leute meistens? Ich habe in der Presse gelesen, dass es insgesamt alles etwas kürzer wird. Man macht vielleicht mehr, aber auch kürzere Trips, richtig?
Es ist so, also wir merken auch in diesem Sommer, ich meine, wenn du nach Corona haben wir unsere besten Jahre unserer Firmengeschichte gehabt, auch jetzt 24 war ein gigantisches Jahr. Wir merken so ein bisschen im Moment ein Stück weit auch diese unruhige Phase und das ist aber mehr hausintern gemacht, die politische Situation. Man hatte sehr viel Hoffnung auch ein bisschen gehabt in die Politik. Das geht doch jetzt nicht so schnell voran, wie wir uns das vorgestellt haben. Zum Zweiten musst du etwas wissen, Timo, dass unsere Kunden, weil es ja überwiegend Selbstständige sind, weil es Führungskräfte sind, weil es CEOs sind, die sind viel näher am Puls des Marktes, wie die normale Bevölkerung. Das heißt, wenn die irgendwie schon ahnen, dass der Trump irgendwelche Zölle rausbringt und ihr Businessmodell ist nochmal sehr stark Richtung USA orientiert, dann sind die schon ein bisschen vorsichtiger. Und das merkst du dann ein Stück weit bei uns auch. Und das hat einfach ein bisschen der gesamten Situation geschuldet. Und wir merken auch, dass es da schon mal 1 oder 2 Tage kürzer wird, wie statt 14 Tage oder so. Auf der anderen Seite hast du, Timo, Menschen, die echt ein Jahr vorher ihre 4 oder 6 Wochen Australien, Neuseeland, Fidschi-Reise buchen. Das ist, die hast du genauso. Also definitiv, ja. Also es ist eigentlich alles dabei. Früher war es schon eher 6, 8 Monate vorher. Jetzt hast du immer noch diese 6, 8 Monate oder ein Jahr vorher, wenn es etwas Besonderes ist, wo once a lifetime ist. Wir machen ja Weltreisen. Also vor kurzem haben wir für eine Münchner Ehepaar fast 3 Monate eine Weltreise geplant. Also es ist ein bunter geworden, sagen wir mal, unser Blumenstrauß. Viel, viel bunter geworden, viel dynamischer geworden, die Reisebranche. Früher hast du deinen Sommer- und deinen Winterpreise gehabt und das war's. Jetzt gibt es dieses Yield Management, das ist computergesteuert. Da gibt es Hotels, die ändern ihre Preise einfach wirklich von Computern bis zu 15 oder 20 Mal. Das ist verrückt geworden. Das ist unglaublich dynamisch geworden, unsere Branche.
Wie sieht es denn eigentlich mit den berühmten Bucketlist-Destinationen aus? Also ich weiß, in der USA und auch Großbritannien ist das ein Riesenthema, dass die Leute einfach golferisch die großen Plätze gespielt haben wollen, dafür auch sehr, sehr viel Zeit und Geld in die Hand nehmen. Gibt es das bei uns auch wieder Fokus Deutschland auch? Also ich spreche jetzt von dem Old Course in St. Andrews, Pebble Beach in Kalifornien, Pinehurst Number 2, Valderrama hast du auch schon angesprochen, kostet halt einfach mal 500 Euro und du kommst ja nicht einfach drauf. Also in Valderrama kannst du nicht ins Clubhaus gehen und sagen, hier bin ich, ist ja heute ein Dienstag, sondern du brauchst eine Introduction, du brauchst so eine Art Letter of Recognition, vielleicht dein Pro muss mal bestätigen, dass du ein fähiger Golfer bist, gar nicht so das Handicap. Also es ist eine absurde Prozedur. Ich finde es vergleichbar mit so einem Drei-Sterne-Restaurant, wo du auch nicht einfach hingehen kannst, sondern du musst monatelang vorausbuchen und wirklich irgendwie willst auch nicht den Katzentisch bekommen, ja?
Definitiv. Also diese Bucketlist der Golfplätze und Destinationen, die ist ja in USA und bei den Amerikanern und bei den Asiaten, zum Teil Japanern und Engländern, viel stärker ausgeprägt wie bei uns. Also du musst hier, wenn wir jetzt mal in so eine Destination wie Schottland gehen oder Irland gehen, ich war jetzt bei der The Open in Nordirland, das verstehen unsere Kunden zum Teil gar nicht. Da kommen amerikanische Gruppen, ziehen sie von Resort zu Resort. Morgens um 5 stehen sie auf, fahren dann irgendwie 2,5 Stunden, spielen den Old Course, essen dann im Clubhouse was und fahren dann wieder 2,5 Stunden zurück und kommen dann abends um 21 Uhr nach Hause und dann essen sie Kleinigkeit oder trinken an der Bar was und am nächsten Tag geht es zu dem nächsten Golfplatz oder gehen mit dem Bus dann weiter. Das ist, sowas haben wir eigentlich kaum. Also ich würde sagen, vielleicht. Ich habe diese Kunden, da bin ich auch dankbar. Die wollen einfach das ganz Besondere spielen, die wollen einfach die besten Plätze spielen, die wollen zu The Masters, die wollen definitiv die Pinehurst, die Kiawas und einige Privatplätze also, spielen, aber bei weitem nicht so ausgeprägt wie bei anderen Nationen. Also ich mache immer, Timo, meine Witze. Wir waren ja für Glen Eagles, für Paris und auch Rom. Für die letzten 3 europäischen Ryder Cups waren wir der alleinige, die Agentur, die offizielle Pakete verkaufen durfte. Wir sind gerade im Bewerbungsprozess. Es ist jedes Mal ein neuer Bewerbungsprozess für 2027 Adam Männer. Das soll in den nächsten 2, 3 Monaten auch feststehen. In der Hoffnung, dass wir auch da den Zuschlag bekommen. Ich mache immer die Witze, so manchmal, wenn wir Kundenabende haben. Mein klassischer Kunde möchte um 8 Uhr aufstehen, möchte um 9 Uhr frühstücken, dann möchte gemütlich dann auf den Golfplatz gefahren werden und auf dem ersten Abschlag seinen Sitzplatz haben. Und wenn mein Kunde eine Viertelstunde zu spät kommt, dann soll übrigens Tiger Woods oder Garcia warten und den Ryder Cup, bevor mein Kunde da sitzt. Das ist immer so ein Witz, den ich ab und zu mal mache, was die Anforderung von unseren Kunden teilweise ist. Und die Amis und die Japaner und wie sie alle heißen, die sind natürlich morgens um 4 oder 5 wachen sie auf und gehen dahin, warten vor den Toren, bis überhaupt der Golfplatz um 7 Uhr aufmacht, damit sie die ein paar Sitze, die es denn auf den Tribünen oder auf den speziellen Löchern gibt, überhaupt dann ergattern können oder so, ja.
Definitiv ist eine andere Welt. Also ich war auch schon bei mehreren Ryder Cups als Journalist und es geht früh los und man muss es wirklich leben. Und es ist Stress, also auch für die Zuschauer. Es ist jetzt nicht nur Enjoyment. Aber ja, was ist denn die Bucketlist-Destination, die du dann am meisten verkaufst? Ist es der Old Course?
Es ist in der Tat Old Course, weil wenn es hier, also hier, wenn ich in Europa bin, die Open Plätze ist so ein Thema, dann gibt es natürlich die Top, die Open Plätze, es gibt die Potras und es gibt die Old Heads und die sind immer wieder mal gefragt bei den Golfern, die einfach wirklich die Leidenschaft zum Golf haben, was Besonderes spielen wollen. Pinehurst ist so etwas, Pebble Beach. Kiawa, das sind schon wirklich die Top-Plätze, die Kunden spielen wollen. Hier bei uns in Europa ist es Valderrama oder neue Destinationen. Also es entsteht gerade eine neue Destination, was so ein bisschen gehypt wird. Da ist die Infrastruktur noch, die Golfplätze sind mindestens auf dem Niveau von Costa Navarino. Ich würde es sogar fast ein bisschen höher setzen. Das ist Comporta, ne, südlich von Lissabon. Da fehlt so ein bisschen noch die Hotelstruktur und so neue Destinationen, wo es ganz, ganz neu ist, wo es einfach erstklassige Golfplätze gibt. Das wird gefragt. Aber die Topplätze, die wir jetzt kennen, aber auch jetzt Rom, hast du ja als Stadt oder als Destination geliebt ohne Ende. Seit dem Ryder Cup gibt es einfach Menschen, die nach Rom gehen und einfach Marco Simone spielen wollen. Also da entstehen dann auch dann wirklich Bucketlist, wo die Menschen einfach gerne dahin gehen. Und in so einer wunderbaren Stadt kannst du dann großartig Golf und Kultur und Essen und italienischen Lifestyle.
Und zieht dieses Prädikat Ryder Cup Destination oder Platz? Also ich lese immer dann in Studien, wenn ein Ryder Cup irgendwo hinkommt, dass Millionen gehoben werden. Und zwar jetzt nicht ein paar, sondern so 100 bis 200 Millionen für diesen Standort, weil im Nachgang dann ganz viele Touristen kommen sollen. Mir kommt das immer ein bisschen hoch vor. Klar spielt man einen Ryder Cup Platz, aber oft sind die gar nicht so herausragend, weil es ist ja eine spezielle Struktur, die du brauchst, wenn du einen Ryder Cup machst. Also am besten brauchst du Stadium Course, du brauchst Optionen für viele Zuschauer, du brauchst gute Anfahrtswege und es ist nicht unbedingt der spannendste Golfplatz der Welt, sondern es geht um das Event. Und würde ich jetzt wahnsinnig viel Zeit und Geld investieren, um einen Ryder Cup-Platz zu spielen? Ich weiß es nicht. Kannst du dazu was sagen?
Ich hole mal ein bisschen aus, auch da. Ich glaube, Ryder Cup ist einfach ein Business geworden, in vielerlei Hinsicht. Zum einen, wir wissen, dass die Europäer und auch die Amerikaner mit dem Ryder Cup eigentlich wirklich alle 2 Jahre auch ihre Kassen füllen. Also ganz besonders bei Europa, es ist einfach ein Milliardengeschäft. Und da fühlt man sich alle 2 Jahre oder besser gesagt hier in Europa ist es alle 4 Jahre ja. Die Kassen, und das ist wirklich einfach eine unglaubliche Summe geworden. Und da wird auch teilweise auf der Regierungsebene über Steuerabgaben und sowas gesprochen, weil die kommen dahin und wollen das Geld mitnehmen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir 2018 den Ryder Cup nach Deutschland bekommen. Wir haben ja in Hamburg, was ich sehr, sehr schätze, da in Green Eagle, wieder so eine Vision 2035, glaube ich, sprechen wir über den Ryder Cup. Ich würde mir das sofort für die Destination wünschen. Ich bin der Überzeugung auch, dass ein Investment dabei ist, weil einfach der Golfclub eine gewisse Anspruch braucht. Du bewegst ja ungefähr 50.000 bis 60.000 Gäste jeden Tag. Es muss kompakt sein, wie du sagst. Also 150 Hektar oder 200 Hektar, wo die Zuschauer ein bisschen verloren gehen, ist ein bisschen schwierig, sondern man will ja dieses. Vor allem an den letzten Löchern, wenn es spannend wird, möchten wir ja die Menschenmengen für das Fernsehen zu haben. Du brauchst eine Hotelstruktur. Deswegen wird auch, solange der Ryder Cup im September ist, weil München ja eine tolle Stadt dafür wäre, nie den Ryder Cup bekommen, weil die Institution Wiesn da ist. Und Wiesn und Ryder Cup wird sich immer von der Infrastruktur her beißen. Deswegen ist es ein bisschen schwierig da. Aber du löst einen Hype aus. Paris hat einen Hype ausgelöst. Valderrama hat einen Hype ausgelöst. 97, und das ist jetzt fast 30 Jahre, wo Valderrama davon profitiert, was ein Ryder Cup Platz ist. Ja, und das ist bei Paris genauso und bei Rom auch. Wahrscheinlich zieht sowas wie Valderrama ein bisschen stärker, weil du noch rechts und links noch unglaublich viele Golfplätze hast, die du mitspielen kannst auf einem Top-Top-Niveau, ob es Finger Cortesini ist, ob es Real Club Sodo Grande ist, ob es La Reserva ist. Da hast du wirklich auch tolle Golfplätze, wo du sagen kannst, Mensch, du gehst 5 oder 7 Tage in eine Destination und spielst großartige Golfplätze. Ryder Cup, ja, ist es ein Businessmodell, definitiv. Bringt es, als wenn die Infrastruktur steht und das Investment da ist, für die Region oder für die jeweilige Stadt etwas, davon bin ich auch überzeugt, weil wir immer wieder viele Kunden haben, die dann dennoch so einen Ryder Cup Platz spielen wollen.
Valderrama ist, also Spanien, ist das eigentlich immer noch die Nummer eins der Deutschen?
Also für die Engländer sieht es ein bisschen Richtung Portugal, uns Deutsche sieht es ein bisschen Richtung Spanien, und ganz stark merken wir das dann aber auch wirklich Kanaren, November, Dezember, Januar, Februar, wo, sagen wir mal, Europa eher ein bisschen unbeständig ist. Auch Spanien und Portugal zieht es in die Kanaren rein. Aber ich würde sagen, dass einfach die Ecke an der Costa del Sol immer noch so ein Magnet ist. Aber wie gesagt, jetzt beginnt der Hype mit PGA Catalunya, mit dem Ryder Cup Platz 31. Da wird sich auch in den nächsten Jahren sehr viel tun. Wenn du sagst, Ergül, wo machst du den größten Umsatz? Den größten Umsatz mache ich mit einem Resort, das ist Costa Navarino. Das sind wir ganz, ganz stark. Das ist wirklich, weil es einfach super ist. Und ich möchte gar nicht wissen, wenn wir noch bessere Fluggesellschaften hätten, was da wäre. Aber Griechenland hat nun mal nur Costa Navarino. Aber wenn wir natürlich Spanien mit den verschiedenen Destinationen sehen, ist definitiv großartig, was da alles gegeben ist, was in der Infrastruktur ist. Und Portugal, da ist eine Dynamik entstanden, da ist ein Fonds reingegangen. Die haben 13, 14 Golfplätze jetzt gekauft, Details. Oder besser gesagt, das ist Arrow Group und Details ist das Management Group. Die haben San Lorenzo gekauft, die haben Monterey gekauft, die haben Old Course, die Hallen Villamora-Plätze haben sie gekauft, Treue haben sie gekauft und bringen eine unglaubliche Dynamik und upgraden diese Destination extrem. Also das ist schon Wahnsinn, was ich jetzt dazu. Also ich habe das Gefühl, dass Portugal sich gerade neu erfindet und neu definiert, was im Golfbereich ist.
Bist du eigentlich dann bei all den Plätzen auch mal selbst vor Ort? Ich kenne das von den Tour-Operatoren, dass sie das anschauen. Ich tippe mal, du hast das auch alles gesehen.
Ich habe das alles gesehen. Also ich bin da sehr, sehr dankbar und auch sehr privilegiert, dass wir teilweise ein, zwei Jahre vor dem ganzen Trubel, wenn überhaupt rauskommt, da sind oder sowas. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir nichts anbieten, was sie nicht vorher gesehen haben. Also Ernie Hals hat jetzt gerade seinen Golfplatz aufgemacht. Da war ich einer der wenigen, der überhaupt da war aus Deutschland. Also in einem ganz kleinen Kreis hat er jetzt The Hells Club Villamora eröffnet. Ich wurde mit Olazabal, war ich eingeladen, Ende Januar von Bahrain. Die haben die Vision für die nächsten 2, 3 Jahre vorgestellt. Da hat der Prinz eingeladen. Und da gibt es im Moment nur einen Golfplatz, aber die nächsten zwei sind jetzt im Bau oder werden jetzt sehr zeitnah starten. Und da ging es einfach darum, Olazabal baut einen der Plätze, Garcia den zweiten. Was passiert, wenn Sie diese drei Golfplätze haben? Wie kriegen Sie jetzt aus diesem einen Golfplatz in Bahrain, der auch DP World spielt da und aber keine Golfdestination ist, wie ist die Vision in den nächsten 3 bis 5 Jahren, dass da eine Golfdestination wird? Und ich finde das großartig, dass wir die Möglichkeit haben, meine Firma oder ich, dass wir da so nah am Puls sind, dass wir immer, ja, als einer der größten Veranstalter in Deutschland, nicht nur in Deutschland, auch in Europa, dass wir da immer sehr nah und ganz nah am Puls der Zeit sind und auch was in den nächsten Jahren auf den Markt kommt.
Ziehen eigentlich die Pro-Reisen noch, also dass ein Teaching Pro in seinem Heimatclub seine Schüler packt und sagt, im Winter machen wir 5 Tage Teaching hier?
Definitiv. Also wir sind ja seit Beginn an der Reiseveranstalter und der Reisepartner der PG of Germany. Und wenn ich das nicht falsch in meinem Gedächtnis habe, sind wir, glaube ich, der Veranstalter, der am längsten im Reisebereich mit der PG of Germany kooperiert, seit über 20 Jahren. Wir sind der Partner der Swiss PGA, der Reisepartner von der Swiss PGA. Das ist definitiv noch ein Businessmodell. Es ändert sich ein bisschen, Timo auch, hat sich auch ein bisschen gewandelt. Also wenn ich überlege, als ich 92 meine erste Reise nach 92, 93 nach Novosadi Petri gemacht habe, da habe ich noch irgendwie einen Fernseher mitgenommen, damit ich in meinem Zimmer noch irgendwelche Videoanalysen machen konnte. So verrückt war das. Und da gab es so ein Sony-Board, wo du so Striche reinmachen konntest, auf den Monitor und so. Also verrückt. Und wenn du lang genug in einem Golfclub bist, dann wandelt sich. Dann wollen die Leute ein bisschen mehr Spaß haben. Die wollen immer noch jeden Tag ihr 18 Loch spielen, aber legen keinen Wert mehr, dass sie jeden Morgen noch 2 Stunden vor einem 18 Loch trainieren wollen. Es ist mehr gesellschaftlicher geworden. Die wollen, dass das perfekt organisiert ist, dass der Trainer dabei ist, dass er sich darum kümmert, dass die Abendessen organisiert sind. Aber dass es irgendwie ganz extrem dahin geht, dass sie jeden Tag 2 Stunden trainiert werden, das hat sich so ein bisschen gewandelt über die letzten Jahre. Aber es ist immer noch ein großes Businessmodell. Wir machen da 5, 6 Millionen Euro Umsatz allein in dieser Branche, in diesem Bereich.
Ja, okay, schon heftig. Hast du noch einen Geheimtipp für unsere Hörerinnen und Hörer? Wo kann man noch hin? Wo ist vielleicht sensationelle Golfplätze, Essen gut, Pricing, you name it?
Also sensationelle Golfplätze. Wenn wir in Europa bleiben, würde ich definitiv Comporta den Menschen ans Herz legen. Du fliegst nach Lissabon, 1 Stunde 15 südlich davon. Es ist nicht günstig, aber für die zwei Golfplätze und jetzt im Herbst macht ein dritter nochmal auf. Der ist schon da, aber die öffnen ihre Infrastruktur. Da soll auch später ein Six Senses Hotel dazu kommen. Das ist alles in einer Ecke. Innerhalb von 1 Viertelstunde, 20 Minuten hast du drei Top-Golfplätze. Die Hotellerie ist ein bisschen das Problem. Es gibt ganz kleine Boutique-Hotels da unten und die verlangen auch dementsprechend ihre Preise. Also wenn es in Europa ist, würde ich definitiv empfehlen, diese Ecke zu besuchen, weil auch der Garcia seinen ersten Platz da jetzt aufgemacht hat. Finde ich großartig. Ich finde das unglaublich, was jetzt in Villamora passiert, also The Elks Club. Aber auch da sind die Zugänge ein bisschen limitiert, aber für uns kein Problem. Über Golf Extra kriegst du den Zugang zum The Elks Club und kannst in diesem privaten Platz spielen. Wenn es zu Fernreisen geht, Timo, wir sind ja extrem aus Dachmarkt aus Deutschland, so ein bisschen Thailand-Fan, das ist auch wunderbar. Aber Kambodscha hat auch ein paar richtig, richtig tolle Golf- und Kultur- und wunderbares Land. Vietnam finde ich großartig, wenn es Richtung Asien geht. Und wenn du mich fragst, was ich gerne machen würde, ich würde gerne mal 3 Monate mir eine Auszeit nehmen wollen. Australien, Neuseeland, Fidschi. Dafür brauchst du Zeit. Neuseeland brauchst du Geld, wenn du die Top-Plätze spielen willst. Aber für die Destination allgemein brauchst du in erster Linie wirklich viel Zeit. Das musst du ein bisschen wirken lassen. Da braucht man einfach, kann man jetzt nicht gehetzt 2, 3 Wochen hingehen. Das ist etwas, was ich jedem raten kann. Und was extrem in den letzten 3, 4, 5 Jahren noch gekommen ist, ganz, ganz extrem, was die Leute total begeistert zurückkommen, ist Japan. Aber es ist keine günstige Destination, Timo. Japan ist, es kommt keiner so begeistert zurück wie aus Japan und Neuseeland, wenn es um Fernreisen geht, von meinen Kunden.
Danke, das ist ein schönes Schlusswort. Jetzt haben wir, glaube ich, ganz viele Destinationen, von denen wir träumen können. Ja, Egil, danke fürs Gespräch und weiterhin viele Buchungen und eine gute Zeit.
Vielen Dank, danke für die Möglichkeit und weiterhin viel Erfolg, Timo.
Das war Clubhouse Talks, produziert von Golfstunde.